Gehen wir nun aber zum vierten Zeichen über. Wieder sehen wir ein Tier, nämlich einen recht mutigen Stier. Nach der Besorgung der Schafe lenkten die alten Hirtenvölker ihre Sorge vor allem auf das Rindvieh. In dieser Zeit fingen die Kühe meist an zu mannen, und man schied da das Starke vom Schwachen und trug die Hauptsorge um eine gute Zucht. Der Stier, der dem Ägypter über alles galt, ja sogar sein Schreibmeister war, durch seine Natureigenschaft, weil er durch sein Blasen oft verschiedene Figuren in dem lockeren Sande formierte, ward in einer sehr mutigen Stellung, nahe auf den zwei Hinterbeinen stehend dargestellt. Und was war da natürlicher, als dass man das Sternbild, unter das die Sonne um die vorbenannte Zeit trat, und das dazu noch so ziemlich die äußersten Umrisslinien einer Stiergestalt vorwies, Stier nannte. Selbst der römische Taurus stammt von da ab und ist durch Zeitenfolge nur abgekürzt von dem uralten T-A-U-Sat oder T-A-U-Sat, was so viel besagt als des Tieres Zeit, Sat, auf den Hinterbeinen zu stehen. Man nannte später diese Zeit namentlich bei den Römern auch Aprilis, was aber nach der altägyptischen Zunge wieder nichts anderes heißt als A, der Stier, Uperi, tue auf, Litz oder Litzu, das Gesicht, auch Stier, öffne das Tor, der freien Weide nämlich. Dass mit der Zeit auch der alte Stier der Ägypter zu einem Gott ward, braucht kaum näher mehr noch durch etwas gezeigt zu werden. So hätten wir nun auch die Entstehung des vierten Tierkreiszeichens. Naturgetreu und wahr vor uns. Und wir wollen nun sehen, wie denn das fünfte Zeichen unter dem Namen und unter der Gestalt der Zwillinge als Castor und Pollux entstanden ist. Dieses wird sich sehr leicht verständlich dartun lassen, so wir bedenken, dass das alte Hirtenvolk Ägyptens mit der Besorgung des Rindviehs, des Jahres Hauptsorge und Mühe, hinter dem Rücken hatte. Nach dieser Zeit traten die Häupter der Gemeinden zusammen und wählten einen oder zwei Sachkundige und möglich verständigste Beurteiler und gleichsam Richter auf diese Zeit hindurch, die sich umzusehen und zu prüfen hatten, ob alle bisherige Mühe auch allenthalben gut und segenbringend vollbracht ward. Nach dem Amte war denn auch so ein Erkundiger benennet. K-I-E-Stor war die Frage und hieß verdolmetscht, was hat er getan? Darauf folgte die ernste Mahnung mit dem gebietenden Satze Poluxemen, auch Poluxemen. Gib mir darüber Licht, Aufklärung. Daraus sind die späteren Zwillinge entstanden. Im Grunde aber waren die Zwillinge nur zwei Sätze, nämlich ein Fragesatz und darauf der Aufforderungssatz. Gingen auf solche Erkundigungen zwei solche Amtsboten in die Gemeinden aus, so hatte einer den Fragesatz und der andere den Aufforderungssatz zu stellen, natürlich nicht nur bloß dem Worte, sondern der Tat nach. Da aber eben um solche Erkundigungs- und Nachsehezeit die Sonne gerade unter das bekannte Zwei-Sternbild trat, so nannte man es auch Zwillinge und nach römischer Zunge Gemini oder auch Castor et Pollux, die natürlich später durch die eitle Fantasie der Menschen ebenfalls vergöttert worden sind. Wir hätten nun das fünfte Tierkreisbild abermals, ganz wie die früheren, treu und wahr erläutert vor uns. Aber nun kommen wir zum sechsten Zeichen. Und da erblicken wir auf einmal den Krebs. Wie kam denn der in den großen Gestirnkreis? Ich sage euch, ganz leicht und natürlich, so wie die früheren. Seht, in dieser Zeitperiode hat der Tag seine höchste und längste Dauer bekommen. Darauf fängt er an, in seiner Dauer rückgängig zu werden. Und die Alten verglichen diese rückgängige Dauer des Tages mit dem Gange eines Krebses. Zugleich aber war es diese sechste Zeitperiode von 30 Tagen, in der zur Nachtzeit der Tau in diesem Lande, besonders in der Nähe des Stromes, sehr mächtig wird. In solcher Zeit entstiegen die Krebse zur Nachtzeit ihren Sumpflöchern und statteten den nahen Gras- und taureichen Wiesen einen sie sehr erquickenden und nährenden Besuch ab. Das haben ganz leicht und natürlich die alten Einwohner des Landes am Nil bald bemerkt und waren anfangs bemüht, die ungeladenen Gäste von den fetten Wiesen zu vertreiben, was besonders für die ersten Bewohner dieses Landes keine leichte Arbeit war, da in der Zeit die Anzahl dieses großen Schlamminsektes ins Zahllose überging. Mit Feuerbränden begegnete man ihnen zuerst, sammelte sie haufenweise und verbrannte sie, was aber für die große Menge dieser Tiere nichts ausgab. Beim Verbrennen gab es aber stets einen recht guten und sehr einladenden Geruch ab. Und es meinten schon die Alten, dass die Tiere vielleicht gar zu essen wären, aber es wollte dennoch keiner mit solchem Bratengenusse den Anfang machen. Später siedete man sie in großen Töpfen und fand die Brühe recht köstlich, aber es wollte sich doch niemand daran wagen. Man gab sie den Schweinen, die auch von den Alten schon gezüchtet wurden, und diese delektierten sich daran und wurden sehr fett, was den alten Ägyptern eine sehr willkommene Erfindung war. Denn sie benutzten sehr das Fett dieser Tiere, sowie die Häute und die Gedärme, das Fleisch aber genossen sie nicht und gebrauchten es zum abermaligen Futter für die Schweine. Als aber mit der Zeit arbeitsscheue Menschen anfingen auszuarten und sich zu versündigen an alten und weisen Gesetzen, die noch vom vorsündflutlichen Gotteslehrer Henoch herrührten, da erbaute man bald mächtige Gefängnisse und steckte die Übeltäter hinein. Diese wurden mit gesottenen Krebsen und abwechselnd mit gesalzenem und gebratenem Schweinefleisch und danebst nur mit wenig Brot gespeist. Man merkte aber, dass sich die Verbrecher bei dieser Kost sehr wohl befanden. Und in einem schlechten Jahre versuchten später auch die freien Menschen die schrecklich scheinende Arrestantenkost und fanden, dass sie besser schmeckte als ihre altgebräuchliche Hauskost. Diese Wahrnehmung war dann bald Ursache, dass die ehemals so ungeheure Anzahl der großen und fetten Nilkrebse sich bald sehr verringert hatte, da man auf sie zu viel Jagd machte. Später aßen auch die Griechen und die Römer dieses Schlamminsekt und befanden sich sehr wohl dabei. Nur die Juden essen es noch bis zur Stunde nicht, obschon es ihnen Moses nicht gerade untersagt hat. Aus alledem aber geht nun schon sicher mehr als handgreiflich hervor, dass die alten Ägypter für das Himmelszeichen dieser sechsten Zeitperiode von 30 Tagen sicher kein besseres Sinnbild wählen konnten als eben dasjenige Tier, das ihnen in dieser Zeitperiode gar so viel zu schaffen machte. Es lässt sich auch bei dem Bilde von selbst denken, dass es mit der Zeit eine Art göttlicher Verehrung erhielt. Griechen und Römer weihten später diese Zeitperiode der Göttin Juno und benannten ihr zur Ehre auch diese Zeit also. Aber es fragt sich nun, wie denn so ganz eigentlich diese Göttin erfunden worden ist und wie sie zu ihrer göttlichen Persönlichkeit kam. Darüber bestehen bei den Weisen verschiedene Ansichten, die im Grunde eben nicht ganz ohne sind. Aber der eigentliche Grund ist dennoch der, welcher mit der Zeit ebenso wie die Persönlichkeiten des Castor et Pollux ausgeheckt wurde. Eben um die Zeit der Krebse ward es für materielle Arbeiten schon zu heiß und man schenkte darum diese Zeit geistigen Forschungen in großen, schattigen Tempeln, von denen etliche schon von den Urbewohnern dieses Landes erbaut worden sind. Eine Hauptfrage des Beginnens aller geistigen Forschung bestand darin, ob die reine Gottheit auch irgend in einem materiellen Verbande zu suchen sei. Wie alle Fragen der Weisen nur ganz kurz waren, aber eine sehr lange Antwort brauchten, so war es auch mit dieser gewichtigsten Frage der Fall. Sie lautete Je-un-o, verdolmetscht, ist das einmal in sich getrennte Göttliche, so man es nebeneinander stellt, noch ein ganz Göttliches? Ihr fraget, wie konnten denn diese einfachen Buchstaben den ausgesprochenen Satz bedeuten? Gleich sollet ihr den ganz natürlichen Grund davon erfahren. Das U war bei den alten Ägyptern mittels einer oben offenen und an diesen Enden gestreckten Halbkreislinie dargestellt und bezeichnete auf diese Weise sogleich ein Aufnahmegefäß für alles Göttliche, das von oben zu den Menschen auf die Erde kommt. Es versteht sich von selbst, dass die weisen Alten darunter hauptsächlich geistige Gaben des Lichtes für die Seele des Menschen verstanden. Das N ward durch einen ähnlichen, aber nach unten gekehrten Halbkreis dargestellt und bezeichnete die tote, an und für sich gänzlich geist- und lichtlose Materie. Die Runddächer so mancher Häuser und besonders der Tempel hatten darum die Gestalt eines umgekehrten Halbkreises und zeigten an, dass in solchen Orten das Göttliche sich mit der Materie verbindet, in ihr ein zeitweises Leben schafft und dem Menschen sich auf Momente offenbart. Daraus formulierte sich denn auch die alte wichtige Frage Je-un-o, weil das O die volle Gottheit in ihrer Reinheit darstellte. Die Antwort auf diese alte, gewichtige Frage lautete dahin, dass sich alle geschaffene Materie zu Gott nahe so verhalte, wie ein Weib zu ihrem Manne und Gebieter. Gott zeugete in und durch die Materie in einem Fort seine Myriaden Kinder aller Art. Er befruchtete die Materie in einem Fort mit seinem göttlich-geistigen Einflusse, und die Materie gebärt ihm dann in einem Fort die zahllos in sie eingezeugten Kinder. Das war doch sicher ein sehr erhabener Gedanke, den die alten Weisen auf die bekannte gewichtige Frage als Antwort aufgestellt hatten. Mit der Zeit, besonders bei den späteren, nach aller Sinnlichkeit lüsternen Nachkommen, blieb kaum mehr ein Dunst von der alten ägyptischen Weisheit, und man machte aus dem Fragesatz je, un, o und aus der erklärten Weiblichkeit aller Materie gleich lieber ein persönliches Gottweib und gab demselben gleich dumm und finster zur Genüge den Namen anfangs Je-U-No, später bloß Juno, und vermählte sie mit dem ebenso nichtigen Gott Zeus. Die alten Weisen hielten aus wohlweisen und ganz natürlichen Gründen die Materie für hart, unbeugsam, ungefügig und meinten, man könne ihr nur durch großen Fleiß und durch große Mühen etwas abgewinnen. Die Alten von den alten Weisen an der Materie entdeckten Unvollkommenheiten unterschoben die späteren Nachkommen dem Gottweibe Juno, mit dem darum Zeus stets seine Not hatte. Begreift ihr nun eure Göttin, Juno? Sagt Helena, ich bitte dich, du mein allerliebster Mattael, fahre du nur fort. Ich könnte dich also tagelang ohne Unterbrechung anhören. Deine Erzählung ist zwar nicht so bilderreich und geschmückt wie die eines Homer, aber sie ist weise und wahr. Und das ist mehr wert und anziehender um tausendmale als alle die zauberhafte Blumenschminke der großen Volkssänger. Darum fahre du nur ungestört fort in deiner Erzählung, sagt Mattael. Sagst du mir doch keine Schmeichelworte, denn sie, die Wahrheit will verstanden, aber nie geschmeichelt sein. Aber ich weiß es, dass du nicht mir, sondern nur der Wahrheit schmeichelst, die nicht von mir, sondern von Gott kommt. Und so kann ich schon wieder fortfahren.